Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Gögenpfennig und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Zu Gast ist heute bei mir Anni. Anni hat die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, Anni, warst du 50 Jahre alt. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen. Ja, ich war 49, als ich die Diagnose bekommen habe.
Das ist noch nicht allzu lange her, ne? Das war erst im letzten Jahr, wenn ich richtig informiert bin.
Genau, das war im Oktober 2023, praktisch direkt nach den Herbstferien. Da waren wir alle noch gut gelaunt und sind zurückgekommen von den Herbstferien. Ja, und eine Woche später hatte meine linke Brust angefangen zu bluten.
Oh.
Ja. Auf die Weise habe ich das sozusagen das erste Mal bemerkt, irgendwas ist da nicht richtig, habe mich sehr erschrocken. Und ja, daraufhin habe ich natürlich den Termin beim Frauenarzt für nächsten Tag sofort gemacht.
Krebs ist ja ein Thema, mit dem sich sehr viele Frauen auseinandersetzen müssen. Und nach meinen Erfahrungen, nach meinen Gesprächen, die ich schon soweit geführt habe, geht jede Betroffene ihren Weg doch irgendwie auf ihre eigene Art und Weise. Wie hast du dich denn gefühlt, als du die Diagnose bekommen hast?
Als ich die Diagnose bekommen hatte, sozusagen nach der Stanzbiopsie, gab es ein Gespräch. Ich wollte extra das nicht irgendwie am Telefon erfahren, sondern da habe ich den Ärzten schon gesagt, ich möchte das schon im Gespräch mitbekommen alles. Ich wollte sozusagen so schnell wie möglich mit der Therapie beginnen. Und zwischen der Diagnose bis zur Chemotherapie, da lagen ungefähr 2 Wochen. Meiner Meinung nach hat sich das sehr schnell alles angefühlt, weil die ganzen Untersuchungen, die davor stattfanden, ja, das lief alles sehr schnell. Die MRT, CTs, Zitiografie, das ging wirklich so getaktet, ganz schnell, dass man kaum irgendwie Möglichkeit hatte, jetzt groß darüber nachzudenken. Also das war also mal so das Positive an der ganzen Sache.
Lass uns mal nochmal darauf zurückkommen, wie du das bemerkt hast, dass mit deinem Körper was nicht stimmt. Du bist ja auch Mutter von 4 Kindern, richtig?
Ja.
Und ihr wart in den Herbstferien im letzten Jahr im Urlaub und ihr seid wiedergekommen und deine Brust hat geblutet.
Blutet, ich habe mich, wie gesagt, sehr erschrocken. Dachte nicht sofort daran, es könnte irgendwas Böses dabei sein, sondern bin dann sofort zum Frauenarzt gegangen. Der hatte erstmal alles abgetastet, Ultraschall gemacht und hat versucht, mich zu beruhigen, dass das nichts Bösartiges sein muss, ne? Dass es auch ganz viele Fälle gibt, wo es wirklich harmlos ist. Aber der wollte, dass ich dringend im Brustzentrum vorgestellt werde und da auch Mammographie bekomme. Ja, ungefähr eine Woche hat es gedauert, bis ich den Termin bekommen hatte. Da wurden die beide Brüste untersucht und da gab es Auffälligkeiten, dass die linke Brust, wo es halt geblutet hatte, dass die gutartig ist, dass es ein Milchgangspapillom ist. Aber die rechte Brust, die bisher gar nicht auffällig war, dass die irgendwas Verdächtiges hat. Und daraufhin wurde die Seite, die rechte Seite, gestanzt und da hat sich herausgestellt, dass es ein bösartiger Tumor ist.
Das heißt, betroffen ist dann im Endeffekt gar nicht die linke Brust gewesen, sondern nur die rechte. Nee,
nur die rechte, genau.
Ach, aber geblutet hat die linke Brust.
Genau, die linke Brust hat geblutet und die rechte war wirklich betroffen. Also ich habe damit nicht gerechnet.
Ja.
Vor allem, das war auch nicht zu tasten, nicht für mich, nicht für den Frauenarzt. Und im Brustzentrum, die Onkologin, als sie beide Brüste getastet hatte, die konnte nichts feststellen. Also die hat das nur im MRT gesehen und in der Mammographie, dass da wirklich was ist.
Ja, ach Gott.
Ja, also so gesehen war das so ein bisschen Glück im Unglück, weil wenn die linke Brust nicht geblutet hätte, würde das rechts gar nicht entdeckt gewesen so früh.
Ja. Wie war das für dich? Wie hast du dich gefühlt und wie war das dann plötzlich, die Diagnose zu hören, dass du auf der anderen Seite betroffen bist?
Ja, das war am Anfang ein Schocker Und als ich die Biopsie bekommen hatte, plötzlich rechts, wo alle Ärzte sozusagen sich von jetzt auf gleich auf die rechte Seite konzentriert hatten und nicht auf die blutende, das war für mich wirklich so ein bisschen verunsichernd. Mhm. Aber ich habe dann ungefähr 4-5 Tage hat es gedauert, bis, wie gesagt, Ergebnisse von der Biopsie gekommen sind. Ja, und als ich das gehört hatte, das ist ein invasives Mammakarzinom, mhm. ja, dann wollte ich das alles so schnell wie möglich beginnen, sozusagen. Ne? Da, die Ärztin hat mir erklärt, dass es halt in dem Falle auf jeden Fall Chemotherapie kommt, dass es auch operiert wird. Mhm. Ja, und danach sehr wahrscheinlich auch jahrelang Antihormontherapie stattfinden wird. Aber wie gesagt, für mich war das Wichtigste, so schnell wie möglich zu beginnen mhm. mit der Therapie.
Ja, na klar. Genau, in dem Moment kannst du irgendwie etwas tun. Ne? Hast du denn, als du die Chemotherapie bekommen hast, hat sich da der Tumor schon verkleinert? Hast du da schon das Gefühl gehabt, dass das arbeitet in deinem Körper?
Ja, also die Chemotherapie hat sehr gut angeschlagen. Man konnte schon ungefähr, also meine Chemotherapie begann im Dezember, Anfang Dezember. Und im Februar auf dem Ultraschallbild konnte man es schon sehen und auf dem MRT-Bild, dass es sich deutlich verkleinert hatte. Mhm. Und das war das, was mich sozusagen noch mehr aufgebaut hatte und mir halt ja was Positives gegeben hatte, wo ich wusste, das verkleinert sich, das wird immer weniger. Mhm. Es ist leider nicht komplett weggegangen, da gab es ja noch Reste bis zur OP, aber ich war froh, dass es sich um so viele Millimeter verkleinert hat.
Ja. Wie hast du denn die Chemotherapie vertragen?
Am Anfang habe ich die ersten zwei habe ich gut vertragen. Da hatte ich tatsächlich nur Müdigkeit. Mhm. Und danach kamen halt weitere Nebenwirkungen. Also nach und nach, also von einer Woche zur anderen, wurde sozusagen schlimmer. Ich hatte die wöchentliche Chemotherapie bekommen. Mhm. Das sollten 18 Stück sein. Davon habe ich 16 tatsächlich durchgehalten. Weil dann wurde das abgebrochen aufgrund von den starken Nebenwirkungen.
Ja.
Ja, und nach der dritten Chemotherapie halt fielen die Haare aus.
Wie war das für dich?
Die habe ich selbst abgeschnitten. Mhm. Auch nicht schön. Ja, das war wirklich, darunter habe ich wirklich gelitten.
Ja.
Da hatte ich ursprünglich hatte ich gedacht, ich gehe zum Friseur, lass die kürzen, abschneiden, weil die waren schon etwas länger. Aber das habe ich mich nicht getraut, deswegen habe ich selbst beschlossen, von jetzt auf gleich sozusagen ins Badezimmer nach oben zu gehen und die selbst abzuschneiden. Und das war sehr befreiend.
Das war befreiend, okay.
Ja, das war befreiend, weil ich wusste, die fallen sowieso buschelweise aus und ich mag das Gefühl nicht, wenn dann ja jeden Tag ein bisschen da was auf dem Boden liegt, in dem Waschbecken noch was liegt, auf dem Kissen. Mhm. Und dann habe ich die gekürzt bis auf so ungefähr 2 Zentimeter und das war etwas besser. Da wusste ich, okay, die fallen sowieso aus, aber es war nicht so, ja, so nach und nach, dass man wirklich mitkriegt, mhm. dass da büschelweise Haare auf dem Boden liegen.
Ja. Wie hast du dich denn gefühlt, als du dich dann in den Spiegel angeguckt hast und die Haare so kurz waren? Hast du dich selber wiedererkannt?
Nee, das war komplett andere Person. Das passte nicht zu mir, dachte ich. Viele hatten mir gesagt, ja, das sieht gar nicht so schlecht aus, das ist okay. Aber man nimmt sich anders komplett selber war und das mochte ich nicht. Das war nicht das Bild, was ich kannte und was ich sehen wollte. Mhm. Aber mhm. da konnte man wenig dagegen tun.
Ja. Hast du das denn gespürt, dass die Haare ausfallen wollen? Also viele erzählen mir, dass man das merkt. Hast du es irgendwie gemerkt, als es dann losging? Haben die Haarwurzeln wehgetan?
Nee, gar nicht. Also auf der Kopfhaut selber habe ich gar nichts gespürt. Mhm. Das konnte ich nur sehen, dass wirklich dann beim Durchkämen etwas mehr rauskam und auf der Bürste blieben, welche auch hängen und ja, später halt auf dem Kopfkissen und auf dem Boden und das mhm. hat mich deutlich mehr gestört.
Mhm. Das war ja Winter, ne? Als du genau. in der Chemotherapie gesteckt hast. Das heißt, das war ja bestimmt auch kalt am Kopf. Was hast du? Hast du eine Perücke machen lassen oder bist du mit Mütze rumgelaufen oder wie hast du das gemacht?
Also ich hatte mir eine Perücke machen lassen. Also bin in sein Perückengeschäft gegangen mit einem Rezept und habe mir da was ausgesucht, ein bisschen längere Haare. Mhm. Die Haarfarbe etwas heller, als ich die bis dahin selber getragen hatte. Ja, und die habe ich getragen, aber niemals zu Chemotherapie, zu Ärzteterminen und wenn ich zum Beispiel einkaufen war, da habe ich tatsächlich Mütze getragen. Mhm. Das war mir deutlich angenehmer. Aber die Perücke wollte ich schon haben, falls wir als Beispiel irgendwo zu Besuch wären oder irgendwohin zusammen mit meinem Mann unterwegs wären. Da wollte ich nicht unbedingt mit der Mütze allen zeigen, dass ich halt ohne Haare da bin.
Mhm.
Also das heißt, hat mir schon ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gegeben, die Perücke.
Na, auch so ein bisschen Schutz, oder?
Genau, weil kalt war es wirklich auf dem Kopf.
Und hast du den Eindruck gehabt, dass die Leute dich anders wahrgenommen haben, dass die dich anders angeschaut haben? Also ich meine, bei einer Chemotherapie verliert man ja nicht nur die Kopfhaare, man verliert ja alle Haare.
Genau. Also ich habe die Wimpern und Augenbrauen tatsächlich kurz vor Ende der Chemotherapie verloren. Ich habe mich selbst gewundert, wieso das als einziges noch da ist.
Mhm.
Und das war irgendwie 14. oder 13. Chemotherapie, wo tatsächlich kurz vor dem Schluss die Wimpern ausgefallen sind. Bis dahin hatte ich die noch, konnte die auch schminken. Und die Augenbrauen, da hatte ich Augenbrauen-Tattoo seit Jahren. Deswegen wusste ich, wenn da irgendwas ausfällt an meinen eigentlichen Haaren, dass ich dann auch immer irgendwas habe.
Ja, ja.
Daher.
Das heißt, so doll ist es gar nicht aufgefallen, weil wenn man ja irgendwie sich noch schminken kann und so, ne, dann ist die Veränderung nicht so groß.
Das stimmt. Und ich habe noch diesen Schminkkurs über DKMS gemacht.
Mhm.
Bis dahin habe ich mich hin und wieder geschminkt, jetzt nicht jeden Tag, aber es hat mir schon etwas mehr Selbstbewusstsein gegeben, weil viele Sachen wusste ich nicht, wie das funktioniert oder habe die komplett anders gemacht oder falsch. Und seit dem Kurs habe ich mich irgendwie besser gefühlt. Das hat mir gefallen, sich so zu schminken, dass es nicht so auffällig war, dass ich krank war, weil ich sehr blass war, hatte Augenringe und im Gesicht, und das hat mir nicht gefallen, das Bild.
Wie ging das weiter, nachdem du mit der Chemotherapie durch warst?
Ja, nach der Chemotherapie hatte ich ungefähr 4 Wochen Zeit, damit der Körper sich sozusagen erholt. Und danach fand die Mastektomie statt. Es sollte ursprünglich nur rechte Seite entfernt werden und mit Implantaten versorgt werden. Weil das Restrisiko, was da bleibt, dass da ein paar Jahre später aus so einem gutartigen Milchgangspapillom sich was entwickelt, das war mir zu heikel. Da hatte ich Angst, dass ich in ein paar Jahren da wieder sitze in dem Chemotherapieraum.
Ja, das glaube ich, das sagen auch viele. Hast du denn einen Gentest machen lassen?
Ja, das ließ sich auch machen. Das war auch ungefähr im Februar, und zwar kurz vor der Diagnose vom Brustkrebs habe ich meine biologische Mutter gefunden, weil ich adoptiert wurde, und auch meine Geschwister. Mit der Mutter habe ich nicht wirklich Kontakt, weil die leider an Alzheimer erkrankt ist. Aber mit den Geschwistern habe ich Kontakt, und über die habe ich erfahren, dass es Brustkrebs tatsächlich in der Familie gab.
Ach Gott.
Und zwar bei der Mutter selber und bei der Schwester von meiner biologischen Mutter.
Ja.
Das habe ich natürlich im Brustzentrum natürlich so mitgeteilt, und daraufhin wurde der Test gemacht, aber es ist nicht genetisch bedingt. Also die Ärztin sagte, dass es eine gewisse familiäre Häufung gibt, aber es ist nicht genetisch bedingt.
Ich frage deshalb, weil viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, mussten dann die Mastektomie der gesunden Brust selber zahlen, wenn sie nicht Genträgerin waren. War das bei dir auch so?
Genau, bei mir muss ich die Kosten auch selber tragen. Sie sind noch nicht gekommen, aber das muss ich selbst tragen, die linke Seite.
Ja, ich finde das so krass, weil wenn du nochmal erkrankst, sind ja im Grunde die Kosten für die Krankenkasse viel höher für die ganze Therapie, als wenn die jetzt die Mastektomie und den Wiederaufbau bezahlen würden. Also ich persönlich empfinde das als sehr ungerecht. Und dass du dann, wenn du sagst, weil ich meine, die Angleichung der Brust würde ja auch bezahlt werden, aber eine Mastektomie nicht. Also es ist irgendwie so paradox. Ja. Wie war das denn für dich, als du dann gehört hast, dass du diese Kosten selber tragen musst?
Also das war nicht schön, aber andererseits dachte ich mir, also die Ärztin hat mir vor allem am Anfang erklärt, wenn die Mastektomie beide Seiten in einer OP stattfinden, dann sind die Kosten deutlich niedriger, als wenn ich mich jetzt ein Jahr später oder ein halbes Jahr später dafür entscheiden würde.
Ah,
weil die sagte, man macht eine Vollnarkose, man macht die ganzen Kosten müssten getragen werden, aber die sagte Implantate und dann noch ein paar kleinere Kosten, das wird ungefähr sich auf circa zwischen 2 bis 3 laufen. Und sonst wären das, sagte die Ärztin, 7.000 Euro Minimum. Ne, mit einer Vollnarkose, mit der Vorbereitung, mit allem. Also das könnte ich definitiv nicht tragen.
Und das hast du also gewusst und hast dich dann also bewusst dafür entschieden, das in einer OP beide Seiten machen zu lassen?
Genau, das wollte ich auf jeden Fall, weil ich könnte, wie gesagt, psychisch nicht damit klarkommen, dass irgendwas in mir sozusagen schlummert und zum Ausbruch kommen könnte. Ja,
das kann ich total verstehen. Wie bist du denn zufrieden mit dem Ergebnis?
Ich bin damit sehr gut zufrieden. Das war am Anfang ganz komisch. Die OP war am 2. Mai und bis vor einer Woche hatte ich ein bisschen so Berührungsängste, mich selbst anzufassen. Mhm. Also jetzt keine Fremdkörpergefühle, das nicht, aber dass das halt irgendwas ist, was deutlich fester ist und noch ein bisschen geschwollen, ein paar blaue Flecken sind da und ich hatte Berührungsängste, ehrlich gesagt, bei mir selbst.
Ja.
Aber es hat sich Gott sei Dank nichts entzündet da. Da bin ich sehr, sehr froh. Und ich hatte sehr lange die Drainagen drin. Die waren fast 12 Tage drin. Mhm. Ich durfte auch so nach der OP nach Hause. Und dann bin ich ja ganz dankbar, was meine Onkologin betrifft. Die sagte, wenn wir die Drainagen länger drin lassen, werde ich vielleicht, wenn ich Glück habe, nicht punktiert werden. Mhm. Ja, weil das ist sehr oft der Fall, dass man noch punktieren muss, weil sich da die Flüssigkeit sammelt und das anschwillt und wehtut.
Ja, ja. Und wie fühlt sich das jetzt an? Also nachdem du ja jetzt bestimmt mal ab und zu, also klar, man muss sich auch irgendwie waschen und so weiter. Wie fühlt sich das an? Also innerlich und auch äußerlich?
Also äußerlich bin ich definitiv zufrieden. Mhm. Und innerlich bin ich froh sozusagen, dass ich krebsfrei bin.
Ja.
Und dieses Gefühl zu wissen, da ist nichts mehr drin, was sozusagen Krebszellen trägt, das ist ein schönes Gefühl. Das ist deutlich, also das ist definitiv befreiend.
Ja, das glaube ich, ja. Und da bist du viel beruhigter. Ja. Ich glaube auch, das Schlimmste ist auch immer diese Ungewissheit, ne? Dass da vielleicht was sein könnte, aber vielleicht auch nicht. Und das sagen mir auch ganz viele Frauen, dass auch die Wartezeit, bis man dann weiß, was es ist, dass das so aufreibend ist und anstrengend. Das hast du ja vorhin auch gesagt, ne? Das war bei dir bestimmt auch so.
Genau.
Wie hat sich denn dein Körper während der Behandlung verändert? Also hast du irgendwie ein anderes Körpergefühl?
Also es hat lange gedauert, bis ich mich akzeptiert hatte, sozusagen vor dem Spiegel zu sehen, ohne Perücke, ohne Kopftuch, ohne Mütze. Ich mochte das Bild von mir nicht. Ich mochte das auch nicht, morgens aufzustehen, zu sehen. Ich habe Ringe unter den Augen, sehe blass aus. Ich habe kaum Haare auf dem Kopf, da waren schon einzelne noch da gewesen bis zur letzten Chemo, aber ich mochte das Bild nicht. Und ansonsten, wie gesagt, ich war extrem müde. Ich hatte diese Art der Müdigkeit noch nie im Leben gehabt, also so wie ich von der Chemo müde wurde. Ja, mit der Zeit kam auch das Kribbeln in den Füßen und Händen. Das war auch nicht schön, aber ich wusste, wenn das so passiert, dann funktioniert wahrscheinlich die Chemo. Das war das, was mich so ein bisschen beruhigt hatte. Das war halt ankündigende Polyneuropathie. Ja, mit der Zeit kamen auch Durchfälle. Das war auch nicht schön, weil ich dadurch kaum rausgehen konnte. Das war die längste Zeit sozusagen, wo ich zu Hause verbrachte auf der Couch, müde bei Durchfällen und konnte kaum spazieren gehen. Das war nicht schön.
Ja, und da ist man ja auch sehr schwach, ne? Also das körperlich schwach.
Genau. Körperlich schwach, man möchte irgendwas machen vom Kopf her, aber man kann nicht. Das ist ja super, super schwierig gewesen, die Zeit.
Das glaube ich. Das ist jetzt anders?
Das ist jetzt anders. Es ist deutlich besser geworden, seitdem wirklich Chemo durch ist. Und am Anfang, die ersten 2-3 Wochen, nachdem Chemo ausgeblieben ist, waren noch anstrengend, auch vor allem von Geschmacksstörungen, die ich hatte, dass ich kaum was essen konnte, kaum was schmecken konnte. Aber das hat sich von Woche zu Woche gebessert. Und praktisch an dem Tag der OP konnte ich das erste Mal das Essen schmecken. Und das war so ein schönes Gefühl.
Oh, das glaube ich.
Das war unbeschreiblich.
Ja. Da merkt man mal, was man sonst als gesunder Mensch irgendwie doch so ein bisschen als selbstverständlich annimmt, ne?
Genau. Ja, das habe ich auch gemerkt. Und wie gesagt, ich war so glücklich, endlich mal irgendwas zu schmecken, weil das war so ganz komisch und unvorstellbar für mich. Ich habe mich auf was anderes vorbereitet. Ich habe ja viel gelesen vor der Chemotherapie, dass da so ein metallischer Geschmack kommen könnte, dass man die Sachen anders schmeckt. Aber dass er so heftig jemanden erwischen kann, hätte ich nicht gedacht, weil da waren teilweise süße Sachen, also Süßigkeiten oder halt süße Sachen haben für mich salzig geschmeckt und die salzigen, herzhaften Sachen hatten leichte Süße drin gehabt, die aber da nicht wirklich dazu passte.
Ja.
Und das war das Unschöne dabei.
Ja. Ach Gott. Wie ging das denn weiter, nachdem du die Operation machen lassen hast? Also das ist ja dann erst 1,5 Monate her. Hast du jetzt noch irgendwie Bestrahlung oder sowas oder brauchst du das nicht?
Bestrahlung brauche ich nicht mehr, haben die Ärzte gesagt, sondern ich bekomme jetzt am Ende von Juni fängt die Antikörpertherapie an. Mhm. Die wird weiterhin per Tropf gegeben über den Port und Antihormontherapie in Tablettenform. Die wird ungefähr 7 bis 10 Jahre weitergegeben. Mhm. Das ist halt die weitere Therapie.
Ja. Hast du denn von Anfang an das Gefühl gehabt, dass die Ärzte dich ernst genommen haben und ja einfühlsam waren?
Ja, total. Also ich merkte auch im Brustzentrum sowie im Krankenhaus bei den ganzen Untersuchungen, Diagnosen und auch später bei der Chemotherapie, ich konnte merken, dass sich alle kümmern und wirklich Mühe geben. Mhm. Und ich fand das auch in der schwierigen Zeit zwischen der sozusagen Biopsie und den ganzen Untersuchungen, wo man wusste, okay, man fängt mit der Chemotherapie an. Dazwischen, das war wirklich schwierige Zeit und ich merkte, dass jeder sozusagen mir Hilfe angeboten hat im Krankenhaus.
Ja, schön.
Im Zentrum hat man mir angeboten, jederzeit anzurufen, wenn ich Fragen habe oder halt, wenn ich etwas erklärt haben möchte. Also das war schön zu wissen, man könnte darauf zurückgreifen.
Mhm. Ja, das glaube ich auch, dass das dabei hilft, dass man sich ein bisschen sicherer fühlt. Und das ist aber tatsächlich nicht selbstverständlich. Also ich habe da auch schon von anderen Frauen gehört, dass das leider gar nicht so war. Also schön, dass du das Gefühl hattest, dass du da gut aufgehoben bist, also den Umständen entsprechend.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also das hat mir schon deutlich mehr Sicherheit gegeben für die Zeit.
Ja. Anni, du bist ja Mutter von 4 Kindern. Wie alt sind denn deine Kinder?
Genau. Die kleinste ist 10, Zwillinge sind 22 und die älteste Tochter ist 26.
Ach, hast du nochmal einen Nachzügler bekommen?
Genau, und die kleinste ist ja noch zu Hause.
Ja. Wie hast du denn deine Krebserkrankung kommuniziert? Wie hast du mit den Kindern darüber gesprochen?
Sag mal so, mit den Älteren war es einfacher, weil die waren jetzt nicht... Ja, traurig ist jeder und geschockt, keine Frage. Aber ich habe sie ein bisschen vor der Biopsie schon vorbereitet, so nach dem Motto, es könnte sein, dass das und das rauskommt. Das war deutlich einfacher als jetzt bei der Kleinsten. Bei der Kleinen, ja, bei der Emma. Emma heißt die 10-jährige Tochter. Da hatte ich wirklich Probleme und da habe ich erst Ende Dezember ihr das gesagt. Ich wusste nicht wie. Ich habe die ganze Zeit überlegt, hin und her mit meinem Mann, wie kriegen wir das denn erklärt so, dass die nicht in sein Tief verfällt, wenn die das erfährt oder dass die nicht zu sehr traurig wird. Ich wollte die da ein bisschen abschirmen, habe versucht, nach einem Wort zu suchen, was nicht unbedingt Krebs heißt, sondern halt Knüppelchen. Aber dann habe ich mit meiner besten Freundin gesprochen, die sagt, das hat keinen Sinn, ihr irgendwas sozusagen vorzugaukeln, dass es anders heißt, weil wenn die das in der Schule später erfährt, dass es Krebs dann ist, sozusagen die Gefahr, dass das ja noch schlimmer dazu kommt, deutlich größer. Deswegen habe ich dann doch irgendwie Ende Dezember ihr das erzählt. Sie hat darauf deutlich besser reagiert, als ich mir das gedacht hätte. Die wollte aber auch keine medizinischen Details hören. Da hat sie sich die ganze Zeit gewehrt, versucht hatte, ihr das zu erklären, detaillierter. Da hat sie gesagt, nee, Mama, ich will das nicht hören, ich will das nicht wissen. Und dann habe ich das dabei belassen. Ich habe ja nur im Groben erzählt, es wird sowas wie eine Chemotherapie geben, die OP, dass meine Haare ausfallen, aber dass ich irgendwann mal dann gesund bin und dass die Haare wiederkommen.
Ja.
Und ich denke mal, das war für sie das Beruhigende an der ganzen Sache, dass das halt irgendwann mal geht's wieder aufwärts.
Ja, na und du hast ihr ja auch damit signalisiert, dass wenn sie Fragen hat, die irgendwie tiefer gehen, dann kann sie damit zurückkommen.
Genau.
Ne?
Genau. Und das hat sie auch manchmal gemacht. Nicht immer, nicht oft. Die wollte, wie gesagt, das Medizinische, wollte die gar nicht dazu hören. Da hat die sich davor verschlossen, das wollte die nicht. Dann habe ich versucht, ihr das so ein bisschen so ganz, ganz zart beizubringen und auch die Fragen zu beantworten.
Wie hat denn dein Mann darauf reagiert, auf deine Diagnose?
Ich denke mal, der war sehr geschockt. Ich vermute mal, dass es mehr für ihn, also wirklich als Schock kam, als für mich selber. Und ich habe versucht, den auch ein bisschen abzuschirmen. Ich wollte ihn zu diesem Gespräch nach der Biopsie gar nicht mitnehmen. Ich wollte ihn ein bisschen beschützen und habe überlegt, wie kriege ich das erzählt, so dass das nicht zu heftig ausfällt. Ich weiß, ja, dass es vielleicht nicht richtig ist, aber da habe ich versucht, den sozusagen so abzuschirmen. Und später zu dem weiteren Termin habe ich den schon mitgenommen, aber ich wollte wirklich dieses erste Gespräch sozusagen, und dass er Diagnose erfährt, wollte ich das zu Hause in Ruhe machen und nicht, dass er das beim Arzt erfährt, weil der ist auch selber vorbelastet, der hat MS. Und das haben wir 2019 erfahren mit seiner MS. Und da dachte ich mir, wenn er jetzt so eine Diagnose hört, dass das nicht, dass das einen Schub auslöst.
Ja.
Das war immer so mein Hintergedanke.
Und was denkst du, also hat er für sich einen Weg gefunden, damit umzugehen, oder hat er vielleicht sogar auch psychologische Unterstützung in Anspruch genommen?
Der hat so seinen Weg dabei definitiv gefunden. Der hatte unheimlich viel mir zu Hause geholfen, mir geholfen. Wir hatten sehr oft darüber gesprochen. Also das war sozusagen bei uns dieser, ja, ich würde das nennen, Dampf ablassen, dass wir darüber sehr oft gesprochen haben, viel gelesen haben, aber auch, wie gesagt, jederzeit konnten wir mal uns alleine abends Zeit nehmen und darüber sprechen. Das war das, was uns beiden sehr geholfen hat.
Das glaube ich. Und vielleicht hat er ja dann auch sowieso schon ein anderes Verständnis dafür, wenn er selber ja auch schon mal eine schlimme Diagnose bekommen hat.
Genau. Ja, das denke ich auch. Das ist vielleicht dadurch auch bedingt.
Würdest du denn auch sagen, dass eure Partnerschaft irgendwie enger geworden ist mit deiner Diagnose?
Auf jeden Fall. Definitiv. Also davor hatte ich ein bisschen Angst am Anfang. Ich dachte, ja, wie wird mich mein Mann sehen, wenn ich ja ohne Haare zu Hause rumlaufe? Das waren wirklich so Gedanken, sollte man eigentlich vielleicht nicht haben. Aber die kriegt man trotzdem, dass man halt nicht mehr so attraktiv ist, und hat aber tatsächlich keine Rolle gespielt. Der hat sich gekümmert, der hat alles Mögliche zu Hause gemacht, damit halt hier alles läuft und damit ich wirklich auch Zeit hatte, sozusagen zu genesen, damit ich mich erholen konnte von der Chemotherapie. Weil da waren teilweise Tage, wo ich zu nichts fähig war. Also von der Müdigkeit her. Ne? Ich hatte kaum Schmerzen, aber wirklich diese Müdigkeit hat mich so runtergehauen, dass ich praktisch 80% der Zeit auf der Couch verbracht hatte zur Chemotherapie.
Ja, ja.
Und in der Zeit hatte ich wirklich unheimlich viel Hilfe von ihm bekommen, und ganz viele Sachen macht er auch nach wie vor, wie Einkaufen und so weiter, weil die schwer sind zum Tragen. Aber wie gesagt, ohne hätte ich das gar nicht geschafft.
Ja, oh, wie schön. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass der Partner da so sehr an deiner Seite steht. Ne? Da gibt es ja auch viele andere Frauen, die ja zusätzlich auch noch mit ihrer Partnerschaft hadern während der Therapie.
Genau.
Anni, hast du jetzt immer noch mit der Erschöpfung zu tun, also mit Fatigue? Oder also hast du das Gefühl, du wirst langsam wieder die Alte? Oder kann man überhaupt die Alte wieder werden? Ich weiß das gar nicht, ob das überhaupt geht, dass man wieder so wird wie vorher.
Sag mal so, das wäre schön, wenn das so wird. Und ich gebe nicht die Hoffnung auf, dass es so wird. Also ich habe so klitzekleine Hoffnung, dass vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr irgendwann mal wirklich Antikörpertherapie durch wäre und dass der Port rausoperiert ist, dass man so peu à peu, ja, vielleicht ein bisschen die Alte wird, die man vor der ganzen Diagnose, vor der ganzen Chemotherapie war. Aber wie gesagt, mit der Müdigkeit habe ich tatsächlich jeden Tag zu kämpfen. Besonders an den Tagen, wo ich manchmal denke, der Kopf möchte mehr als der Körper. Und wenn ich auf der Couch sitze, da habe ich sozusagen immer so die Gedanken, ich könnte so und so viele Sachen schaffen. Dann fange ich an, die zu machen. Ich kriege die auch durch in deutlich langsamerem Tempo als vor der Diagnose. Aber ich bin danach so erschöpft und so müde, dass ich den Rest des Tages sozusagen nur auf der Couch verbringe. Und es gibt viele Tage, wo ich extrem müde bin, wo gar nichts klappt. Das gibt's nach wie vor, aber deutlich mehr Tage mittlerweile kommen dazu, wo ich mich deutlich besser fühle und tatsächlich auch was schaffen kann und auch will. Das ist es.
Ja. Ja, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen Geduld lernen mit sich selbst, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem sich auch das klar machen, wenn es nicht geht, ist es nicht schlimm. Ja. Dann bleibt man irgendwas liegen und dann kann man das am nächsten Tag auf jeden Fall weitermachen. Und das war bei mir vor der Diagnose kaum möglich. Ich musste alles direkt schaffen, weil ich das so wollte. Und das musste ich wirklich lernen.
Das heißt,
dass der Körper sagt, nee, jetzt geht nicht mehr.
Das heißt, deine Krebserkrankung hat dich so ein bisschen entschleunigt.
Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich war da deutlich strenger mit mir. Aber wie gesagt, damals ging es. Und jetzt merke ich, wenn der Körper sagt, nee, es geht nicht weiter, dann muss ich das akzeptieren. Es geht einfach nicht.
Mhm. Ja.
Und das habe ich durch die Diagnose oder halt durch die Therapie halt so gelernt.
Mhm. Fährst du denn jetzt noch zur Reha anschließend?
Nein, die Reha habe ich tatsächlich abgelehnt. Und zwar wegen meiner kleinen Tochter. Mhm. Wenn jetzt die Tochter, sagen wir so 14, 15 wäre, da hätte ich nicht die Gedanken gehabt, dass ich die nicht alleine lassen kann. Aber jetzt in dem Fall, wo die so 10 ist, da habe ich mir gedacht, das tue ich eher nicht an. Mhm. Also da könnte ich auch nicht alleine irgendwo hinfahren und so abschalten, dass ich wirklich das mich auf die anderen Sachen konzentrieren könnte.
Mhm, ja, das kann ich total verstehen. Ja. Aber ich glaube, das spürt man auch, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder
genau,
nicht, ne? Also gerade in Bezug auf die Kinder.
Definitiv. Ja.
Hast du denn in der Zeit jetzt auch mit anderen Krebsbetroffenen Kontakt gehabt?
Ja, und zwar über Instagram ganz viel, über die Krebs-Community. Da haben wir uns sehr viel ausgetauscht und ich muss sagen, dass ich dank Instagram sozusagen deutlich positiver eingestellt bin, weil ich das ein bisschen so wie so eine Art Tagebuch angesehen hatte. Also wirklich irgendwie den anderen das zu kommunizieren, was so bei mir passiert, dann zu lesen, was die anderen so erleben und sich auszutauschen. Und mit bestimmten Personen habe ich auch regelmäßigen telefonischen Kontakt.
Ach, schön. Ja, das sagen auch ganz viele, dass man auf einer anderen Ebene kommunizieren kann, wenn man mit Frauen spricht, die vielleicht die gleiche Diagnose erhalten haben. Ne? Dass man, die muss man ja nicht schützen. Die wissen ja genau, um was es geht.
Ja, das stimmt. Das ist komplett, ich würde sagen, ich hätte es nicht geglaubt, aber das ist ein komplett anderer Level, wenn man weiß, man spricht mit jemandem, der das auch erlebt hatte, der auch Chemotherapie gemacht hatte oder Antikörpertherapie, der weiß, wie erschöpft man sein kann, dass es auch nicht alles geht in der Zeit. Und das war schon schön, sich auszutauschen oder mitzubekommen, dass es auch andere gibt, die dasselbe durchmachen oder halt, die auch kleinere Kinder sogar haben und das durchmachen und irgendwie sozusagen gerockt kriegen in der Zeit.
Also würdest du auch sagen, dass das Kraft gibt und so ein bisschen Mut macht, dass es nicht für immer so bleibt, wie es jetzt ist, sondern dass es auch wieder bergauf geht, oder?
Auf jeden Fall. Also durch Instagram, durch die Kontakte wirklich zu anderen hatte ich den Eindruck, dass es auf jeden Fall sehr viel Kraft gibt. Das gibt die Hoffnung, dass es wirklich besser wird. Also da bin ich davon überzeugt.
Ich habe mir deinen ersten Instagram-Post mal durchgelesen und da habe ich eher so ein bisschen den Eindruck gehabt, als wärst du sehr wütend, dass der Krebs in deiner Brust gewachsen ist. Und du hast ja, wenn ich mich richtig erinnere, dem Tumor auch einen Namen gegeben, der ja auch noch mal ein bisschen darauf hindeutet, dass du wütend bist oder wütend warst. Erzähl mal, wie war das?
Also ich habe ihn tatsächlich das Vieh genannt und ich wusste nicht, welchen Namen. Ich wollte irgendwie keinen verletzen, wenn ich einen richtigen Vornamen nehmen würde oder wusste nicht, was soll ich denn aussuchen? Und dann dachte ich mir, ich nehme das, was mich so ein bisschen ärgert und wütend macht, das ist wirklich das Vieh. Und wollte halt das Vieh kaputt machen, klein machen durch Chemotherapie. Und das ist das, was ich auch da damals gepostet hatte. Ich glaube, die Wut war sogar nicht so groß wie Unverständnis, wieso es ausgerechnet mich trifft und wieso ich das bekommen hatte. Weil man stellt sich schon die Frage, man hat sich genug gesund ernährt, man hatte genug unternommen. Also ich war ja nicht die Person, die wirklich sportlich war, aber ich hatte mich sehr viel bewegt. Ich hatte einen ganz aktiven Tag, teilweise 14.000, 15.000 Schritte pro Tag und da habe ich mich auch gefragt, was habe ich denn falsch gemacht, ne, dass das Vieh in mir dann doch entstehen konnte und wieso, aber halt die Antwort kriegt man leider nicht.
Nee, und ich glaube, vielleicht ist es auch gar nicht nötig, dass du das jetzt genau für dich auseinanderpflückst und analysierst, weil das oft ja auch irgendwie so ein bisschen Schuldgefühle aufruft. Und ich finde, das ist ja, ja, das ist nicht richtig, da Schuldgefühle zu haben. Ich glaube, wenn du so eine Krebsdiagnose kriegst, ist es viel eher wie so ein Stoppschild, dass du einen Gang runterschalten musst. Ja. War das denn so, dass du, bevor du die Diagnose bekommen hast, viel Stress in deinem Leben hattest?
Ich glaube ja, die letzten Jahre bis zu 2020 hatte ich noch meine Mutter gepflegt. Die hatte Schlaganfall. Und da war meine kleine Tochter deutlich kleiner, noch im Kindergarten. Und ich denke mal, das war die stressigste Zeit meines Lebens, weil man sehr viele Sachen machen musste, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Und ich hatte zwar irgendwann mal, als ich gesagt habe, ich habe jetzt nicht die Kraft, ich schaffe das nicht, da habe ich mir noch mobilen Pflegedienst dazu geholt für meine Mutter. Aber trotzdem war richtig viel zu tun, die Gänge zum Arzt und so weiter. Das war so viel. Das war schon extrem viel Stress. Also da war ich manchmal wirklich an meinen Grenzen. Aber ich wollte das nicht aufgeben. Ich wollte nicht sagen, ich kann es nicht mehr. Nur nach dem zweiten Schlaganfall musste die leider ins Heim, nach dem Krankenhaus. Da war nicht mehr zu regeln zu Hause.
Hast du ein schlechtes Gewissen gehabt, dass du sie dann ins Heim gegeben hast?
Definitiv.
Ja, siehst du, ich glaube, das macht ja innerlich irgendwie einen Stress, ne, wenn du die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen hast.
Definitiv. Also das hat mich sehr belastet.
Das kann ich mir vorstellen. Und dann hast du ja vorhin erzählt, kam 2019 noch die Diagnose deines Mannes dazu, ne?
Genau, das war alles so parallel. Und ich denke mal, das war einfach zu viel auf einmal, ne? Dass das irgendwann mal, na, man hat bestimmt einen Stresspegel, wo wenn der Fass überläuft, dann kann man einfach nicht mehr anders.
Ja, dann kann der Körper vor allem auch nicht mehr das noch reparieren, ne? Ich glaube, dass ja kurzzeitig Stress, das kann man ja irgendwie noch kompensieren, aber wenn das über so einen langen Zeitraum ist und du die ganze Zeit Stress hast, also das ist ja mittlerweile auch erwiesen, dass das Immunsystem dann darunter leidet.
Ja, ich denke da auch daran und wie gesagt, das waren vielleicht 4-5 Jahre, die extrem belastend waren und ich denke mal, dass es vielleicht doch für die Zeit maßgeblich war, was passiert ist. Also vermute ich zumindest.
Ja. Bist du immer noch wütend oder ist das jetzt anders?
Nee, jetzt ist es anders. Also jetzt weiß ich tatsächlich, das Vieh ist raus mit seinen Resten und ich weiß und ja, ich bin eigentlich ein positiv denkender Mensch und ich weiß, dass wenn das alles raus aus mir ist und da sind wirklich Implantate drin und dass ich jetzt noch die weitere Therapie weitermache, da habe ich wirklich die Hoffnung, dass ich gesund bleibe. Zumindest ist das der Wunsch und das ist auch die Hoffnung, dass es so bleibt. Und Wut ist komplett weg. Ach, das ist nicht mehr da.
Das ist schön. Und dabei hat ja sicherlich auch geholfen, das alles aufzuschreiben, oder?
Auf jeden Fall. Alles aufzuschreiben und wie gesagt, mit den anderen zu teilen, auch teilweise sich auszutauschen, ob ich irgendwelche Nebenwirkungen hatte und man wusste nicht, wie weiter, weil das als Beispiel am Wochenende passiert ist. Da hatte man so viel Hilfe bekommen von anderen. Ich finde das bewundernswert, dass es sowas gibt, die Möglichkeit.
Ja, ich finde das auch total schön. Und vor allem ist es ja, also das ist ja auch so eine große Community irgendwie. Es sind so viele, die diesen Weg für sich gehen und das aufschreiben und das ja damit sich selber helfen, aber auch anderen. Ich finde das total schön.
Ja. Das finde ich auch. Und wie gesagt, davor wusste ich nichts davon. Ich habe mich ehrlich gesagt auch für das Thema nie so interessiert, weil es mich nicht betroffen hatte. Natürlich hatte man mitbekommen, ja, Oktober ist ja Brustkrebsmonat. Da hatte man 2-3 Reportagen im Fernsehen gesehen und das war's. Und mehr habe ich mich dafür nicht interessiert. Aber was man sich nach der Diagnose so anlesen kann und wie man sich mit anderen auf Instagram austauschen kann, das ist schon Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, dass man solche Möglichkeiten hat heutzutage.
Ja. Du hast ja vorhin erzählt, dass du deine leibliche Mutter gefunden hast und deine Geschwister und da ja auch erfahren hast, dass da Brustkrebs schon in der Familie war. Hast du, als du das erfahren hast, dich mit dem Thema schon mal so ein bisschen beschäftigt oder eher nicht?
Nee, eher nicht, weil das war kurz vor unserem Urlaub im Herbst, habe ich über das Amt versucht, die Familie sozusagen ausfindig zu machen. Ich hatte die letzte Adresse, wo die Familie gemeldet war. Dadurch war das etwas einfacher. Ich habe alle gefunden und dann kurz vor der Diagnose habe ich die sozusagen über Telefon kennengelernt, die Geschwister. Und das mit dieser Diagnose Brustkrebs in der Familie, das habe ich ungefähr im Januar erst erfahren, weil erst dann habe ich die Fragen gestellt. Das heißt, davor wusste ich das nicht.
Ja, ja. Wie war das denn, deine Geschwister da wieder zu treffen? Also du kanntest die noch gar nicht, oder?
Nee, die kannte ich noch gar nicht. Ich wusste nicht, wie viele es gibt. Da sind 4 Stück. 2 Schwestern, 2 Brüder. Ja, es war schön zu erfahren, die sind da. Klar, das hat also ein bisschen Wut ausgelöst, auf die biologische Mutter zu wissen, ja, die hat mich nur als Einzige abgegeben. Mhm. Aber na klar, man weiß ja nie, was einen dazu getrieben hatte. Mhm. Es war einfach schön, sag mal so, dass man weiß, es gibt noch jemanden. Und wir haben uns noch nicht getroffen, weil die sehr weit wohnen. Das sind ungefähr 800 Kilometer, die uns trennen. Aber ich weiß, dass wir uns nächstes Jahr definitiv sehen. Und mit viel Glück diesen Sommer sind die Schwestern auf jeden Fall hier bei uns zu Besuch.
Oh, schön. Das ist schön, oder? Wenn man so neue Familienmitglieder irgendwie dazugewinnt, das stelle ich mir total schön vor.
Genau. Und ich denke mal, dass das dadurch, dass das so passiert ist vor der Diagnose, so kurz vor der Diagnose, wo ich erfahren hatte, es gibt Geschwister, dass es mir ein bisschen was Positives gegeben hatte, um diese Diagnose anders aufzunehmen. Ich vermute mal, dass das so mich aufgepusht hat, positiv.
Mhm. Mhm. Naja, so ein bisschen Vorfreude, oder? Dass du die ja auch kennenlernen möchtest.
Ja, auf jeden Fall.
Ach, schön. Anni, hast du denn in deinem Leben was geändert? Also ich frage das immer ganz gerne, weil viele Frauen mir tatsächlich sagen, ja, das und das und das ist jetzt alles anders als vorher. Ist das bei dir auch so? Gibt es da auch Dinge?
Ja, ich trete kürzer. Ich mache nicht alles so hektisch wie bisher. Ich nehme ja die Zeit mittlerweile auch mehr für mich. Das habe ich vorher sehr kurz gehalten, weil halt, wie gesagt, durch die Pflege der Mutter, durch die Diagnose bei meinem Mann war alles so ein bisschen hektisch und chaotisch und man musste viele Sachen ja anders planen, anders machen und jetzt nehme ich mir die Zeit für mich auch. Ja, das sind so banale Sachen teilweise, dass man auch sagt, jetzt gehe ich baden, jetzt mache ich eine Gesichtsmaske. Ich nehme mir einfach die Zeit, egal was ansteht, ich nehme mir die Zeit. Ja. Und das habe ich vorher, da wäre ich nie imstande gewesen, das zu machen. Und ich finde das schön, dass ich da fähig bin dazu.
Total. Dass du raus bist, irgendwie aus diesem Modus funktionieren zu müssen.
Genau, weil das war mehr sozusagen funktionieren für andere, da zu sein und zwar immer, egal was passiert, immer für die Kinder parat da zu sein, parat zu stehen, für alle funktionieren, aber halt für sich selber hatte man wenig Zeit und ich hatte ja auch damals auch teilweise Arzttermine von mir wirklich vernachlässigt oder halt abgesagt, verschoben und das mache ich nicht mehr. Also das hat sich definitiv geändert. Ich nehme alles wahr, so wie es kommen muss.
Ja, also du hast deine Prioritätenliste angepasst und dich selbst an die erste Stelle gesetzt.
Auf jeden Fall, weil ich habe mir gedacht, es bringt auch niemandem was. Wenn ich aufhöre zu funktionieren, dann haben die anderen auch wenig davon.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Hast du an deiner Ernährung was geändert?
Ich habe während der Chemotherapie, wo ich diese Geschmacksprobleme hatte, hatte ich aufgehört, Fleisch zu essen. Das musste ich jetzt ändern. Ich wäre dabei geblieben, aber da ich von Anämie entwickelt hatte, zwinge ich mich jetzt im Moment wirklich Fleisch zu essen. Also zumindest bis die Werte wieder gut sind. Aber ansonsten, wir hatten immer gesund hier. Also ich habe jeden Tag gekocht, frisch gekocht und bei uns gab es immer viel Gemüse. Rohkost und deswegen, da dachte ich mir, da muss ich nicht wirklich was ändern. Also höchstens weniger Fleisch essen, wenn wieder die Werte in Ordnung sind. Aber ansonsten habe ich mir gedacht, ich mache nichts falsch, also ernährungstechnisch.
Ich finde das spannend, den Weg zu hören von der Diagnose bis jetzt. Und auch das ist irgendwie bei den betroffenen Frauen ähnlich, aber irgendwie auch nicht, weil jede so einen Entwicklungsprozess durchmacht in der Zeit. Gibt es denn etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer mitgeben möchtest? Vielleicht, wenn der oder diejenige gerade am Anfang der Therapie steht?
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall würde ich jedem raten, nachzulesen, also auf richtigen Seiten nachzulesen, sich zu informieren, Sachen zu hinterfragen, auch was Behandlungsmöglichkeiten betrifft und vor allem nicht aufgeben. Egal was kommt, ob das jetzt eine Diagnose ist, die wirklich auch, wie ich das bei manchen lese, Palliativchemotherapie sich nennen mag, dass man da auch nicht mal aufgibt, weil es gibt wirklich bei jedem Menschen anderen Verlauf. Und das habe ich auch auf Instagram bei anderen mitbekommen. dass man da auf jeden Fall nicht aufgibt.
Na, und vielleicht auch dann im Zweifel, wenn man sich gerade irgendwie mutlos und kraftlos fühlt, doch den Kontakt auch zu suchen zu anderen, oder?
Auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich habe ja selber erfahren, dass das sehr viel Mut und Kraft gibt. Und das würde ich jedem raten, wirklich sich da auf Instagram oder ich weiß es nicht, es gibt ja noch wahrscheinlich andere Portale, wo man solche Community findet. Aber auf jeden Fall auf Instagram ist das eine richtig tolle Community.
Ja, das finde ich auch. Anni, ich würde, wenn es dir recht ist, auch gerne deinen Instagram-Account verlinken. Vielleicht möchte ja der oder die ein andere sich mit dir irgendwie in Verbindung setzen. Ist dir das recht? Darf ich das machen?
Auf jeden Fall.
Ja. Schön. Okay. Anni, gibt es noch irgendetwas, was du gerne noch loswerden möchtest?
Ich überlege gerade. Auf jeden Fall möchte ich mich bedanken. Richtig bedanken dafür, dass ich dir und den anderen ja meine Geschichte erzählen durfte.
Ja, sehr
das
gerne.
Das hat gut getan und ich habe mich sehr gefreut auf diesen Termin.
Oh, schön. Ich freue mich auch und ich danke dir von Herzen für dein Vertrauen, dass du das auch so mit uns teilst. Und ja, lieber Anni, ich wünsche dir alles, alles Gute und bleib gesund. Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.